SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Ich bin Jonathan Hadem. Guten Tag. Kokain, Crack und Crystal Meth. Das sind die Drogen, die in Deutschland tatsächlich für einige Probleme sorgen. Das sagt der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blinert. Aber wie soll man die Krisen der Welt auch anders aushalten, als in irgendeiner Form benebelt? Das denken sich offenbar immer mehr Menschen, die dann eben zu Drogen greifen. Heute wird dazu der Bericht der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht veröffentlicht. Barbara Kostolnik.
Der Konsum von Kokain, Crystal Meth, Crack und anderen Drogen ist ein erhebliches Problem. Viele Menschen sind abhängig, schreibt Blinert im Bericht der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht. Laut dem Bericht sind im vergangenen Jahr 2227 Menschen im Zusammenhang mit dem Konsum illegaler Substanzen gestorben. Das sind über 200 mehr als im Jahr zuvor und so viele wie noch nie. Auch der Drogenmarkt selbst wird nach Angaben des Drogenbeauftragten dynamischer. Die Nachfrage nach unbekannten und synthetischen Substanzen steigt. Vor allem der Konsum der Droge Crack stelle deutsche Großstädte zunehmend vor Probleme. Das sei eine Herausforderung für die Gesundheit, aber auch für das Zusammenleben. Insgesamt sind im vergangenen Jahr 43 Tonnen Kokain in Deutschland sichergestellt worden. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.
Mit Drogen hat der neue Ministerpräsident von Thüringen wahrscheinlich gar nicht so große Probleme. Da wird es wohl eher um die Brandmauer zur AfD gehen und wie man den Umgang mit den Rechtsradikalen im Landtag in Erfurt gestalten kann. Seit heute ist auf jeden Fall klar, dass Mario Vogt von der CDU neuer Ministerpräsident wird. Er wurde ohne klare eigene Mehrheit, dafür aber mit den Stimmen der Linken gewählt. Peter Sommer.
Am Ende ging doch alles ganz schnell. Möglich geworden ist das Ergebnis durch eine Einigung mit der Linke-Fraktion in buchstäblich letzter Minute. Die hatte zugesagt, mit ihren Stimmen für eine, so wörtlich, demokratische Mehrheit zu sorgen. Unmittelbar nach der Wahl legte Vogt den Amtseid ab und nahm die Glückwünsche der Fraktionsvorsitzenden entgegen. Ein Kernthema der Brombeer-Koalition ist die Bildungspolitik. Hier soll der Leistungsgedanke wieder im Vordergrund stehen. Lehrermangel und Unterrichtsausfall sollen bekämpft werden. Zudem soll die Digitalisierung vorangebracht werden. Dafür hat die Koalition eigens ein Ministerium eingerichtet. Morgen will der neue Ministerpräsident sein neues Kabinett vorstellen. Jeweils drei Ministerien übernehmen CDU und BSW, zwei die SPD.
Und wo wir schon bei Rechtsradikalen in europäischen Parlamenten sind, das Parlament in Österreich hat die Immunität von FPÖ-Chef Herbert Kickl aufgehoben. Er verliert damit den politischen Schutz vor Strafverfolgung, ebenso wie drei weitere Abgeordnete der extrem rechten Partei. Worum es genau geht und wie die ersten Reaktionen ausfallen, das berichtet Florian Haas.
Schon im April hatte die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Kickl und andere FPÖ-Spitzenpolitiker eingeleitet. Sie sollen, so der Vorwurf der Korruptionsjäger, in einer Boulevardzeitung Werbeanzeigen aus staatlichen Mitteln im Gegenzug für positive Berichte geschaltet haben. Zwischen Januar 2018 und Mai 2019. Damals bildete die extrem rechte Partei mit der konservativen ÖVP eine Regierung. Kickl war Innenminister. Diese sogenannte Inseratenkorruption zwischen Politik und Zeitungen gibt es schon lange in Österreich. Ist höchst umstritten und war immer wieder Thema in Ausschüssen, so auch im Frühjahr, als Kickl erklärte, sich nicht um Inserate gekümmert zu haben. Die Strafverfolger bezweifeln das, ebenso die anderen Parteien, die nun der Justiz ermöglicht haben, die Sache umfassend zu untersuchen.
Die deutsche Außenministerin Baerbock hat heute zum großen Gipfel in Berlin eingeladen. Mit dabei sind ihre Amtskollegen aus Spanien, Italien, Polen, Frankreich, Großbritannien, der Ukraine und die EU-Außenbeauftragte Kallas. Worum es gehen soll, erklärt unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte.
Zwei große Fragen stehen da heute auf dem Zettel. Wie weiter in Syrien und wie weiter mit der Unterstützung für die Ukraine? Deshalb ist ja auch der ukrainische Außenminister Andrei Sybiha dabei. Da wollen die 8 Europäer signalisieren, egal was der kommende US-Präsident Trump macht, wir stehen an eurer Seite. Und zweite große Frage heute, Syrien. Gestern hat Baerbock ihren 8-Punkte-Plan vorgelegt, sehr konkrete Dinge angeboten. Hilfe bei der Vernichtung von syrischem Giftgas beispielsweise. Hilfe beim Aussöhnungs- und Aufarbeitungsprozess nach Jahrzehnten der Diktatur. Mehr Präsenz in Syrien, unter anderem mit einem deutschen Sonderbeauftragten, dem Staatsminister Tobias Lindner. Und dann wollen sie in dem Kreis offenbar abstimmen, wie sie mit der neuen syrischen Führung umgehen. Hand ausstrecken, ja, aber unter Bedingungen. Und schließlich geht es noch um die Kleinigkeit der internationalen Koordinierung, eines geordneten Prozesses für die Rückkehr vieler Syrer in ihre Heimat. Mit anderen Worten, viele, viele Themen für eine einzige Konferenz heute in Berlin.
Ach, und es ist mal wieder so schön, dass man an solchen Beispielen auch immer wieder die Widersprüchlichkeiten der internationalen Politik erahnen kann. Baerbock lädt also zum Gipfel, bei dem es auch um die Sicherheit Syriens gehen soll. Und gleichzeitig wurde heute bekannt, dass die deutschen Rüstungsexporte an die Türkei massiv gestiegen sind. Und das, obwohl sich die Türkei ja ähnlich massiv im Norden Syriens einmischt, auch militärisch. Wie groß der Sprung bei den Rüstungsexporten ist, auch das erklärt Georg Schwarte.
Bislang geht es um Exporte im Wert von über 230 Millionen Euro. Das geht aus der Antwort des für Rüstungsexportgenehmigungen zuständigen Bundeswirtschaftsministeriums auf eine kleine Anfrage der BSW-Abgeordneten Dadelen hervor. Im ganzen Jahr 2023 hatte die damalige Ampelregierung dagegen nur Rüstungsexporte in Höhe von 1,2 Millionen Euro genehmigt. Die jetzt freigegebenen Exporte umfassen unter anderem Torpedos, Lenkflugkörper und U-Boot-Bauteile. Zuvor waren deutsche Rüstungsexporte an die Türkei stets mit Blick auf die dortige Menschenrechtslage, aber auch wegen des internationalen Agierens Ankaras sehr restriktiv gehandhabt worden. Nach dem Einmarsch türkischer Truppen in Syrien 2016 etwa gingen die Exporte teilweise auf einen einstelligen Millionenbetrag zurück.
Eigentlich komisch, dass Rumänien und Bulgarien in der EU sind, aber noch nicht im Schengen-Raum. Aber Schengen-Zugang kriegt man eben nicht automatisch mit dem EU-Beitritt. Heute sitzen deswegen die EU-Innenminister mal wieder in Brüssel zusammen und haben jetzt schon beschlossen, dass die Grenzkontrollen zu beiden Ländern ab Januar wegfallen sollen. Ab dann gehören Bulgarien und Rumänien zum Schengen-Raum. Katrin Schmid berichtet.
Mit Beginn des kommenden Jahres lässt sich dann also auch aus Rumänien und Bulgarien ohne Grenzkontrollen in den Rest der EU reisen. Dann auch auf dem Landweg. Per Schiff und Flugzeug ist dies bereits seit diesem Frühjahr möglich. Die beiden Länder sind seit fast 18 Jahren Mitglied der Europäischen Union, mussten aber vor allem wegen der Sorgen ihrer europäischen Nachbarländer vor illegaler Migration in Bezug auf Schengen bisher draußen bleiben. Mit der heutigen Entscheidung würdigt die Runde der EU-Innenministerinnen und Minister, die zuletzt deutlich stärkeren Anstrengungen von Rumänien und Bulgarien zum Schutz ihrer EU-Außengrenzen, was die Zahl der Menschen, die ohne Papiere über die Balkanroute in die EU kommen, deutlich reduziert hat. Und die EU macht sich auch selbst ein Geschenk, kurz vor dem 40. Geburtstag von Schengen im kommenden Jahr, betonen mehrere Minister heute in Brüssel. Genauso wie sie die Bedeutung offener Grenzen in Europa betonen. Die sind aus Sicht der deutschen Innenministerin Faeser aber erst wieder dann vollständig möglich, wenn neben gesicherten Außengrenzen auch die Verteilung von Geflüchteten in Europa wieder besser funktioniert. Deshalb kündigte Faeser an, noch in dieser Woche die Verlängerung einiger deutscher Grenzkontrollen in Brüssel anzumelden.
Fokus Südwest.
Seit August läuft in Baden-Württemberg ein Volksbegehren gegen die Vergrößerung des Landtags. Die droht mit dem Zwei-Stimmen-Wahlrecht, das 2026 erstmals bei der Landtagswahl zum Tragen kommen wird. Wie aus dem Baden-Württemberg-Trend von Infratest DIMAP im Auftrag von SWR und Stuttgarter Zeitung hervorgeht, ist eine deutliche Mehrheit für eine Reduzierung der Landtagswahlkreise. Knut Bauer.
60% der Baden-Württemberger finden den Vorschlag des Volksbegehrens gut, die Anzahl der Wahlkreise zu reduzieren. Besonders großen Zuspruch gibt es mit 71% bzw. 69% bei den Anhängern von CDU und SPD, die gemeinsam mit den Grünen das neue Wahlrecht in Baden-Württemberg beschlossen haben. Mit dem Zwei-Stimmen-Wahlrecht könnte der Landtag durch Überhang- und Ausgleichsmandate deutlich größer werden. Um dies zu verhindern, setzt sich das Volksbegehren Landtag verkleinern für weniger als die bisher 70 Landtagswahlkreise ein. Die Fraktionen von Grünen, CDU und SPD halten daran fest und begründen es mit Bürgernähe, weil die Abgeordneten sonst mehr Menschen vertreten müssten.
Da soll noch mal einer sagen, dass die Deutsche Bahn nichts für ihre Fahrgästinnen macht. In Koblenz zum Beispiel wird man bald von der Wiedereröffnung der Riedbahnstrecke in Südhessen profitieren. Ab Sonntag verdoppelt sich dann nämlich die Zahl der Intercities und ICEs in Koblenz. Martin Gärtner berichtet.
Zu Beginn der Riedbahnsperrung vor 5 Monaten hatte die Deutsche Bahn den Fernverkehr nach Koblenz halbiert. Von Sonntag an fahren die Intercities und ICEs jetzt wieder im Stundentakt durchs Rheintal. Von Koblenz sind Stuttgart, München sowie Ziele in Österreich und der Schweiz ohne Umsteigen erreichbar. Dank der sanierten Riedbahn sind die Fernzüge deutlich schneller unterwegs. Zwischen Koblenz und München sparen die Reisenden fast 1 Stunde. Keine Auswirkungen hat die Eröffnung der sanierten Riedbahn auf die Hochgeschwindigkeitsstrecke Köln-Rhein-Main. Am Bahnhof Montabaur ändern sich zwar die Abfahrtszeiten der Züge Richtung Frankfurt und Köln, die Zahl der ICEs bleibt aber fast unverändert.
Und sonst so?
Es ist die Frisur, die keiner braucht, aber ohne wäre es auch langweilig. Der Vokuhila, also vorne kurz, hinten lang. Die Party-Matte, Business in the front, Party in the back. Oder auch ganz böse, vorne Rostock, hinten Woodstock. Und auf Englisch heißt der Schnitt ganz einfach Mullet. In Australien ist jetzt der Mullet of them all gekürt worden, also der beste Vokuhila von allen. Das Ganze fand im Rahmen des sogenannten Mullet-Fests statt, etwa eine Stunde nördlich von Sydney. Es gab verschiedene Kategorien in allen Altersklassen, von klassisch bis geföhnt oder ganz perfekt ausrasiert mit harten Kanten. Interessant ist aber vor allem, dass die Veranstalter eine zugegebenermaßen wohl nicht ganz repräsentative Zahl an Vokuhila-Trägern weltweit veröffentlicht haben. Die Veranstalter des Mullet-Fests vermuten gerade etwa 1,5 Milliarden Mullets auf der Welt. Tendenz steigend.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.